Die Trauersprechstunde. Ein Podcast für trauernde Menschen und Menschen, die Trauernde begleiten. Mein Name ist Katharina Elle. Ihr hört die Trauersprechstunde. Den Podcast für trauernde Menschen und Menschen, die Trauernde begleiten. Es ist schon erstaunlich, welches Spektrum menschliches Verhalten ausfüllt. Während so mancher Serienkiller sich absolut reuelos durch die Kriminalgeschichte mordet, fühlen andere permanent Schuldgefühle in sich, nicht nur wegen Dingen, die sie getan oder nicht getan haben, auch für Dinge, die sie denken und fühlen oder eben auch nicht. Oder, wie es die Verhaltensforscherin Chris Paul ausdrückt, es ist eine erschütternde Gesetzmäßigkeit, dass die Anwender von Gewalt das durch sie verursachte Leid häufig ohne jedes Schuldbewusstsein zur Kenntnis nehmen, während die Opfer von Gewalt häufig bis an ihr Lebensende an Schuldgefühlen leiden. Chris Paul kennt sich mit Schuld ziemlich gut aus. Sie hat ein Buch drüber geschrieben mit dem Titel »Schuld macht Sinn«. Und sie hat ein Trauerinstitut gegründet, in welchem sie Trauernden hilft und Menschen ausbildet, die mit Tod und Trauer zu tun haben. Außerdem hat sie sich mit dem Thema Suizid auseinandergesetzt, wo Schuld und Trauer oft besonders fest miteinander verbacken sind. Kurzum, Chris Paul ist eine Koryphäe auf dem Gebiet der Trauerbegleitung und wird uns deshalb hier noch sehr regelmäßig begleiten. In der Trauer spielt das Thema Schuld eine riesige Rolle. Fast, so könnte man meinen, seien Trauer und Schuld siamesische Zwillinge. Als ob Trauer allein nicht schon schwer genug zu tragen ist, Grund genug, dieser Schuld mal auf den Zahn zu fühlen. Was ist Schuld eigentlich und wozu brauchen wir sie? Wie erkennen wir Schuldgefühle und wie werden wir sie wieder los? Was, wenn man sich wirklich so richtig schuldig gemacht hat? Kann man versöhnen, verzeihen, vergeben lernen? Muss man überhaupt vergeben? Vicky sagt, Schuld sei eine Frage des Verstoßes gegen gemeinschaftliche Regeln. Wer sich schuldig macht, hat gängige gesellschaftliche Normen oder Gesetze verletzt. Die Psychologen sagen, Schuld ist kein Gefühl, sondern ein Mitgefühlen, wie zum Beispiel Scham, besetztes Gedankenkonstrukt. Schuldgefühle entstehen auch dann, wenn gar keine sogenannte reale Schuld vorliegt. Dennoch können sie für den Trauernden unumstößliche Realität sein. Der Aspekt Schuld kommt bei fast allen Trauerprozessen auf die eine oder andere Art zum Tragen. Oftmals überwiegen Vorwürfe an sich selbst. Vom Gefühl, nicht genug für den Verstorbenen getan zu haben, ihn allein gelassen zu haben, unwirsch auf seine Wünsche reagiert zu haben und. Aber auch anderen wird die Schuld gegeben. Medizinischem Personal beispielsweise, dem Ehepartner, dem Kollegen, Mitschülern etc. Das Finden eines Sündenbocks kann durchaus entlastend wirken, wenn auch nur vorübergehend. Oder man bekommt sogar Selbstschuld zugesprochen. Angehörige nach einem Suizid verspüren so etwas häufig im Sinne von, wer weiß, was in dieser Familie los war. Und zu guter Letzt, man kann auch dem Verstorbenen jede Menge Schuld geben. Nicht genug auf sich geachtet zu haben, nicht zum Arzt gegangen zu sein, sich das Motorrad gekauft zu haben. Da fast alle Trauernden mit einem oder mehreren dieser Schuldkonstrukte zu tun haben, muss es in irgendeiner Weise eine Funktion erfüllen. Chris Paul sagt, Schuld bietet uns eine Art der Verbindung zum Verstorbenen, ein Erklärungsmuster für Vorgänge, die nur schwer zu begreifen sind. Wir suchen automatisch nach Ursache und Wirkung und das hilft uns, die Kontrolle zu bewahren. Wenn es Unglücke ohne vorangegangene Schuld gibt, dann gibt es auch keine Möglichkeit, durch bestimmtes Verhalten Unglücke von sich fernzuhalten. Wer hat nicht schon von jahrewährenden Rechtsstreits gehört, beispielsweise bei medizinischen Kunstfehlern, bei denen Angehörige auf einen Ausgleich des Unrechts bestehen? Reue und Genugtuung erwarten. Ganz frisch im Gedächtnis ist mir ein Mann, der in der Sendung Nachtcafé zu Gast war. Er hatte beim Germanwings-Absturz seine Tochter, den Schwiegersohn und das kleine Enkelkind verloren. Fast auf den Tag genau 5 Jahre ist das jetzt her. 5 Jahre, in denen der trauernde Vater versucht, die Verantwortlichen dingfest zu machen. Ärzte, die der Fluggesellschaft nicht gemeldet haben, dass der Co-Pilot unter einer akuten Psychose litt. Lebensgefährtin und Eltern, die ebenfalls davon wussten. Seit 5 Jahren ist der Vater in einem unermüdlichen Kampf um Informationen, um Möglichkeiten, endlich bei jemandem die Schuld platzieren zu dürfen, um sich selbst zu entlasten. In diesem Beispiel wird ganz deutlich, solange man kämpft, hat man ein Ziel und eine Verbindung zum Verstorbenen. Man kann dafür sorgen, dass ihm Gerechtigkeit widerfährt. Doch die Gefahr ist groß, dass hier der Schuldvorwurf als Platzhalter für die Trauerarbeit fungiert. In dem Roman Kurt von Sarah Kuttner geht es um den Tod eines kleinen Jungen, den Sohn ihres Lebensgefährten. Weit und breit ließ sich niemand ausmachen, dem sie die Schuld an seinem Tod geben konnten. Und Sarah Kuttner schreibt: Man sollte meinen, dass es beruhigt, wenn keiner Schuld hat. Es bedeutet, dass man es nicht hätte verhindern können. Dass man selbst frei von Schuld ist. Auf der anderen Seite macht das den Tod noch sinnloser, unerklärlicher, als er eh schon ist. Niemanden anschreien zu können, niemanden verklagen, verprügeln, bestrafen zu dürfen, keinen Grund oder Sinn erkennen zu können, macht noch so viel hilfloser. Die Psychologin Doris Wolf schreibt in ihrem Buch »Wenn Schuldgefühle zur Qual werden«: Während eines Trauerprozesses ist es völlig normal, eine Zeit lang über Schuld nachzudenken und mit Schuldgefühlen zu reagieren. Schädlich wird es, wenn wir uns in eine Schuld verstricken, die wir nicht auflösen können. Hinter den Vorwürfen steht die Suche nach Erklärung. Einen Schuldigen zu finden, macht es scheinbar kontrollierbar. Und damit sind wir bei der nächsten Frage. Wie viel Schuldgefühl ist eigentlich normal? Chris Paul hat einen so schönen Begriff geprägt. Sie nennt es vagabundierende Schuld und meint damit, dass Schuld und die damit einhergehenden Gefühle nicht stabil bleiben. Sie können mal in die eine, mal in die andere Richtung zeigen. Meistens sind sie tief in uns verinnerlicht und nur sehr schwer mit rationalen Überlegungen zu dämmen. Deshalb ist es auch für uns als Trauerbegleiter immer ein ganz wichtiger Punkt zu schauen, wo und wie Schuldgefühle eine Rolle spielen. Meist sprechen Trauernde von quälenden Gedankenkreisen, von wiederkehrenden gedanklichen Rekonstruktionen bestimmter Erlebnisse. Schuldgefühle sind große emotionale Lasten. Häufig nehmen sie viel mehr Raum ein, als die tatsächliche Verantwortung hergibt. Schuldgefühle lähmen und schleppen die Vergangenheit in die Zukunft. Geht dies so weit, dass die eigene Gesundheit Schaden nimmt, dass Schlafstörungen, Panikattacken, Schmerzen, Appetitverlust, Flashbacks, das sind unkontrollierbare Erinnerungsbilder, andauernde Gefühlsüberwältigung oder im Gegenteil das Gefühl, gar nichts mehr zu fühlen, auftritt, dann sollte dringend Hilfe gesucht werden. Der Tod eines Angehörigen kann durchaus ein Trauma auslösen und zu einer sogenannten PTBS, einer posttraumatischen Belastungsstörung, führen. Und nein, die bekommt nicht nur Soldaten, die aus Afghanistan wiederkommen, oder Überlebende eines Attentats. PTBS kann auch dann auftreten, wenn es eine lang anhaltende Belastungszeit im Leben gab, wie die Pflege eines sterbenden Angehörigen oder dem Miterleben eines Todes. Neben dem Schocktrauma, das uns ereilen kann, wenn wir mit einem schlimmen Ereignis konfrontiert sind, gibt es auch noch das sogenannte Entwicklungstrauma, welches über einen längeren Zeitraum entsteht, wie das zum Beispiel bei Kindesmissbrauch der Fall ist. Trauerbegleiter sprechen auch von der erschwerten Trauer, die beispielsweise bei sehr plötzlichen Todesfällen, Mehrfachverlusten, eigener Krankheit oder tabuisierten Todesarten auftritt. Hier sollte auf jeden Fall Hilfe und Unterstützung gesucht werden. Welche Art diese sein können, werde ich später noch darlegen. Zunächst aber würde ich gern ein paar ganz klassische Schuldthemen herausgreifen, auf die man in der Praxis immer wieder trifft. Unvorstellbar groß sind die Schuldgefühle, wenn Eltern ein Kind verlieren. Die Autorin Harriet Schiff beschreibt in ihrem Buch Verwaiste Eltern folgenden Fall. Eine Mutter, die gerade ihr Kind verloren hat, stellt sich der Polizei. Sie behauptet, selbst ihr Kind getötet zu haben. Die junge Frau wird verhaftet und angeklagt. Es stellt sich jedoch heraus, dass die Kleine an einem plötzlichen Kindstod verstarb und nicht auf die Weise, die die Mutter beschrieben hat. Ihre Behauptung, das Kind mit einem Kissen erstickt zu haben, wurde durch die Autopsie widerlegt. Aber warum hat sie sich schuldig bekannt? Laut der Autorin sollen noch mehr Fälle dieser Art bekannt sein. Die Trauer und die Unklarheit der Todesursache, die aus einem quicklebendigen Wonneproppen innerhalb weniger Stunden ein totes Kind macht, ist oft zu viel für die Psyche der Eltern. Sie suchen ein Erklärungsmuster, und wenn niemand sonst schuld ist, kann es nur an einem selbst liegen. So suggeriert es die trauernde Seele. Ein ganz wichtiger Aspekt für die Trauerarbeit wird deutlich. Für Trauernde ist es enorm wichtig, die Umstände zu kennen. Je mehr Unklarheiten es gibt, desto mehr Raum gibt es auch für Schuld, Scham und Zorn. Auch wenn es zunächst unaushaltbar scheint, sich mit den Fakten zu beschäftigen, ist es doch letztendlich für die Bewältigung der Trauer ungemein hilfreich. Eine Autopsie kann klären. Arztgespräche, Zeugenaussagen. All diese Informationen helfen, nach und nach ein klares Bild zu bekommen. Je weniger Fragen offen bleiben, umso besser. Typisch für Eltern, die ein Kind verloren haben, sind Schuldgefühle deshalb, weil sie in der Vergangenheit vielleicht mal Unwille oder Ungeduld dem Kind gegenüber gezeigt oder auch nur gefühlt haben. Eltern, so der Anspruch, haben unter allen Umständen dafür zu sorgen, dass ihre Kinder gesund, glücklich und erfolgreich sind. Schon eine Verletzung oder eine Erkrankung ist bei den Eltern oft mit einem schuldhaften Versagensgefühl verbunden. Der Tod eines Kindes ist wider die Natur und wird oft als Strafe aufgefasst. Ein zweites klassisches Thema sind Schuldfragen am Lebensende. Menschen, die mit Sterbenden arbeiten, kennen sie. Die großen Schuldfragen des Lebens, die den Sterbeprozess beeinflussen. Oftmals negativ, weil die Psyche des Menschen Ungeklärtes immer wieder vorliegt. Manchmal treten lang gehegte Geheimnisse zutage. Oft von Angst begleitet, sich nach dem Tod Gottes Gericht stellen zu müssen. Tod an sich ist ja schon beängstigend. Diese große, letzte Reise ins Ungewisse. Wie schwer muss es dann erst sein, wenn man da noch eine Be- oder Verurteilung fürchten muss? Wenn es solche Art religiöse Ängste sind, die den Sterbenden umtreiben, ist es sicher von Nutzen, einen Seelsorger dazu zu bitten. Wenn es noch Möglichkeiten von Klärung und Aussöhnung gibt, sollte man den Weg dafür ebnen. Doch sehr oft ist das in der Realität nicht mehr möglich. Und andersherum sind es dann die Lebenden, Trauernden, die sich gern noch mit dem Verstorbenen versöhnt hätten, einen Streit beigelegt, ein Missverständnis aus der Welt geschafft. Und auch wenn man sich dann von der Idealvorstellung des versöhnten Sterbens verabschieden muss, hat man doch immer noch Möglichkeiten, trotzdem seinen Frieden zu machen. Ein Trauerbegleiter, eine Trauerbegleiterin können dabei unterstützend wirken. Es gibt auch das nur mal kurz weg Phänomen. Das ist dem medizinischen und pflegerischen Personal ebenfalls gut bekannt. Nämlich das Phänomen, dass Sterbende die kurze Abwesenheit ihrer Liebsten nutzen, um sich auf den letzten Weg zu machen. Man erklärt es damit, dass es dem Verstorbenen so leichter ist, den Abschied zu vollziehen. Und leider, leider machen sich dann viele Angehörige Vorwürfe, ihre Liebsten im Stich gelassen zu haben. Am meisten die, die Stunde um Stunde am Bett ausgeharrt haben. Nein, den Trauernden trifft keine Schuld. Es ist einfach ein sehr häufig auftretendes Phänomen. Manchmal ist man einfach erleichtert, dass der Verstorbene keinen Schmerz, keine Angst und keine Traurigkeit mehr spüren muss, dass endlich wieder Alltag einkehren darf, dass der Tagesablauf nicht mehr davon bestimmt ist, wie es dem anderen geht. Und dann ist es da, dieses nagende Gefühl der Schuld, weil man die Entlastung so deutlich spürt und sie einen manchmal sogar froh macht. Ich erinnere mich noch gut, wie ich wenige Wochen nach dem Tod meines Vaters innerlich zusammengezuckt bin. Ich fuhr gerade mit dem Auto am Friedhof vorbei und im Radio lief ein Lied, das ich fröhlich mitpfiff. Als ich mir bewusst wurde, was ich da gerade tue, überfiel mich ein furchtbar schlechtes Gewissen. Wie konnte ich fröhlich sein, während mein Vater nur wenige Meter entfernt in der kalten Erde lag? Dabei ist es doch völlig normal, dass jedes Ende auch den Zauber eines neuen Anfangs in sich trägt und dass man den auch spüren oder genießen darf. Oder dass es Zeiten gibt, in denen man ganz kurz den Verlust vergisst. Und damit sind wir schon beim Überlebensschuldsyndrom. Den Begriff prägten einst Psychologen, die sich mit Holocaust-Überlebenden beschäftigten. Die Betreffenden leiden unter erheblichen Schuldgefühlen, weil sie im Gegensatz zu anderen überlebt haben. Das Syndrom kann sich bei Überlebenden eines Amoklaufes genauso finden wie unter Geschwistern, wenn zum Beispiel eines bei einem Unfall stirbt und das überlebende Geschwisterkind das Gefühl hat, auch keine Daseinsberechtigung mehr zu haben. Oder schlimmer noch, das falsche Kind sei gestorben, weil Mama und Papa das verstorbene Kind viel lieber hatten. Das Gefühl, andere hätten es viel mehr verdient zu leben oder ich selbst hätte viel mehr tun müssen, um andere zu retten, sind ganz typische Aussagen des Überlebensschuldsyndroms. Es ist auch sehr häufig bei Frauen, die verwitwet sind, Schuldgefühle darüber, wenn sie ihr Leben wieder genießen, neue Bindungen eingehen, Geld aus dem Erbe ausgeben und so weiter. Zwei große Schuldthemen möchte ich hier noch zur Vervollständigung benennen, aber nicht weiter ausführen, weil sie eine eigene Folge bekommen werden. Das ist zum einen das Thema Suizid und zum anderen Schuldzuweisung an medizinisches Personal. Menschen, die mit trauernden Angehörigen zu tun haben, sollte es stets bewusst sein, dass man schon im Vorfeld einiges tun kann, um später die Trauer zu erleichtern. Und auch, um Schuldgefühle abzuwenden. Wir wissen, dass Schuldgefühle oder Schuldzuspruch meist dort erfolgt, wo Unklarheiten herrschen. Ärzte und medizinisches Personal sollten sich um Transparenz in ihren Handlungen und der möglichen Folgen bemühen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber im Arbeitsalltag wohl eher die Ausnahme als die Regel. Meine Klienten können davon ein nicht enden wollendes Lied singen und auch ich selbst mache immer wieder Erfahrungen, die zeigen, wie unsensibel häufig mit Angehörigen umgegangen wird. Vorletzte Woche erst hat einer meiner kleinen Patienten, die ich mit der tiergestützten Therapie betreue, den Kampf mit seiner Krankheit verloren. Glück im Unglück, seine Mutter schaffte es noch rechtzeitig ins Krankenhaus, um in seiner letzten Stunde bei ihm zu sein. Nachdem der junge Mann verstorben war, ging die Mutter auf den Flur, um mit Angehörigen und dem Bestattungsinstitut zu telefonieren. Als sie nach ein paar Minuten wieder in das Zimmer zurückkam, war ihr Sohn bereits weggebracht worden. Neben dem Schock des plötzlichen Todes ihres Kindes war dieser Umstand mit das Quälendste, keine Zeit für den Abschied bekommen zu haben. Zwar gab es später noch eine Abschiednahme im Beerdigungsinstitut, aber die Mutter fühlte sich um diese besondere Zeit kurz nach dem Tod betrogen. Eine ruhige Umgebung, eine fassbare Erläuterung der Umstände, mit genug Zeit, um zu überprüfen, ob die Angehörigen auch alles verstanden haben. In Ausnahmesituationen sind wir Menschen so eingerichtet, dass nur wenige Informationen sehr langsam zu uns vordringen. Auch bei Unfällen oder Suizid sollte den medizinischen und behördlichen Helfern vor Ort präsent sein, dass es für Angehörige ungemein wichtig zu wissen ist, was genau passiert ist. Unser Gehirn füllt sonst die Lücken mit den eigenen Vorstellungen, die unter Umständen viel grausamer sind. Natürlich gibt es auch Umstände, die noch grausamer sind, als wir es uns je vorstellen mögen. Dann geht es darum, Angehörige behutsam zu führen und zunächst nur die Fragen zu beantworten, die gestellt werden. Ein Trauerprozess ist lang. Es ist viel Zeit, um nach und nach die Informationen einzuholen, die für das Trauern gebraucht werden. Aber es sollte Angehörigen möglich sein, jederzeit Auskunft zu bekommen, wenn sie das möchten. Aber was kann ich als Trauernder konkret tun, um meine Schuldgefühle, die mich in der Trauer quälen, zu bewältigen? Ihr wisst schon, ich ziehe hier mal wieder die "Jeder Fall ist anders" Karte, aber ich möchte anhand eines Fallbeispiels aus meiner Praxis darstellen, wie man daran arbeiten kann. Eine junge Mutter zweier Kinder kam in meine Praxis, weil sie um ihre eigene Mutter trauerte. Diese war während der letzten Grippewelle erkrankt und sehr plötzlich verstorben. Die Verstorbene war das Herz der Familie. Sie kümmerte sich häufig um die Enkelkinder, unterstützte den autistisch veranlagten Ehemann und die andere Tochter, die ebenfalls unter dieser Störung litt. Sie hatte immer einen guten Rat, war tatkräftig und stand mit beiden Beinen trotz des Rentendaseins mitten im Leben. Krank war sie kaum, und falls sie doch mal etwas plagte, schwor sie auf ein antiseptisches Hausmittel mit viel Knoblauch und Ingwer. Ihre Tochter, selbst im medizinischen Bereich tätig, hatte sehr engen Kontakt. Sie telefonierten täglich und sahen sich mehrmals die Woche. Es war gerade Faschingszeit, das Familienauto kaputt und auch auf der Arbeit hatte die Grippewelle zugeschlagen, so dass es im allgemeinen Familientrubel unterging, dass Oma sich einen Infekt eingefangen hatte. »Mach dir keine Sorgen, morgen geht's mir wieder besser«, hieß es am Telefon. Doch es folgte eine qualvolle Nacht mit Atemnot, am Morgen die Einweisung ins Krankenhaus. Mittags wurde ein künstliches Koma eingeleitet und am Nachmittag war die Patientin bereits verstorben. Was für meine Klientin jetzt folgte, waren kreisende Schuldvorwürfe. Am Rande gab es Überlegungen wie, warum hat mein Vater nicht früher reagiert, bis warum hat meine Mutter mir nicht gesagt, wie schlecht es ihr ging. Doch der Großteil der Schuldvorwürfe ging an das eigene Gewissen und hielten sich dort hartnäckig fest. Diese und ähnliche Fragen sind sehr typisch für einen Trauerprozess. Wir Menschen sitzen nämlich einem fatalen Irrtum auf, dem sogenannten Rückschaufehler. Im alltäglichen Sprachgebrauch heißt es, hinterher ist man immer klüger. Wir denken die Ereignisse vom Ausgang her und plötzlich scheinen sich die Puzzleteile zu einem Erklärungsmuster zusammenzuschieben und wir erkennen das große Ganze. Doch dieser Erkenntnisprozess hat Tücken, denn was heute so deutlich scheint, haben wir damals gar nicht sehen können. Manchmal ist man zu dicht dran, manchmal fehlen Informationen und ganz oft hätten wir uns schlicht anders verhalten, wenn wir um das kommende Ereignis gewusst hätten. Erst im Nachhinein liegen uns die Informationen vor, die wir für eine Bewertung brauchen. Schuldgefühle lassen sich nicht wegdiskutieren, nicht wegdrängen, nicht ausreden. Man muss ihnen angstfrei und offensiv entgegentreten und erst einmal Ordnung hineinbringen. Wir erinnern uns, Schuldgefühle sind Vagabunden. Will man ihre Herr werden, muss man sie domestizieren und dann genau angucken. Als erstes unterzieht man sie einem Realitätscheck. Also Gedankeninventur. Wie war der Ablauf der Ereignisse? Wo herrschten welche Verantwortlichkeiten? Wem gebe ich wie viel Prozent Schuld? Wie viel davon ist reale, wie viel irreale Schuld? Welche sind die am stärksten ausgeprägten Schuldgefühle? Viele Realitätsprüfungen halten dieser Inventur nicht stand. Und so war es auch hier der Fall. Meine Klientin konnte nicht wissen, dass ihre Mutter so schwer erkrankt war. Vermutlich wusste das nicht einmal die Mutter selbst. Und an einer Grippe zu sterben, wenn man eigentlich topfit ist, ist glücklicherweise in Deutschland nur sehr selten. Als nächstes haben wir die Frage angeschaut, wie viel Schuld die Verstorbene ihrer Tochter an dem schlimmen Ereignis geben würde. Meine Klientin beschrieb ihre Mutter als sehr klug, reflektiert und liebevoll. Sie war sich sicher, nie würde die Mutter es wollen, dass sie sich Vorwürfe macht. Und selbst wenn es irgendein Versäumnis gegeben hätte, hätte sie der Tochter mit Sicherheit vergeben. Im dritten Schritt lud ich meine Klientin zu einem Gedankenspaziergang ein. Es gibt sicherlich schönere Orte, an denen man spazieren gehen kann, aber wir hatten es hier nun mal mit Gevatter Tod zu tun. Also lautete meine Frage, da es nun mal unumstößliche Tatsache ist, dass wir alle einmal gehen müssen, welche Art von Tod hätten Sie sich für Ihre Mutter oder hätte Ihre Mutter sich gewünscht? Nur wenigen Menschen wird die Gnade erfüllt, in einem hohen Alter in Weisheit und Zufriedenheit schmerzfrei in die andere Welt zu schlummern. Auch diese, zugegeben ziemlich gemeine Frage, gehört zum Realitätscheck. Und glücklicherweise konnte die Klientin aus dem Gedanken Trost schöpfen, dass der schnelle Verlauf keine Zeit für Abschiedsschmerz gelassen hat. Die Mutter ging, genau wie im Leben, konsequent ihren Weg und erledigte, was zu tun war. In ihrem beruflichen Umfeld erlebte meine Klientin, wie sich langsames Siechtum manchmal über Jahre hinweg auswirkt. Sie war froh, dass dies ihrer Mutter erspart blieb. Ja, es hat Zeit und Kraft gebraucht, die Gedankenwelt nach den Schuldgefühlen zu durchforsten und sie auszuleuchten. Manchmal gelingt das allein, manchmal mit Hilfe von Freunden, manchmal auch mit Hilfe von Trauerbegleitern oder Psychotherapeuten. Trauer ist keine Krankheit. Es ist zunächst nicht unbedingt notwendig, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ab einem gewissen Ausmaß der Trauer aber sollte man auch diese Option in Erwägung ziehen. Ich habe bereits darüber gesprochen, welche Anzeichen für eine erschwerte Trauer sprechen. Meine Klientin brauchte etwa ein Dreivierteljahr, bis sich die schuldhaften Gedankenkreise beruhigten. Sie ist gut vorangekommen auf ihrem Weg, den Verlust der Mutter zu verarbeiten und hat nun die Kraft, selbst dieses familiäre Zentralgestirn zu werden. Sie hat ihr Erbe angetreten. Oder, im Psychologensprech, sie hat die Traueraufgaben bewältigt. Sie hat die Wirklichkeit des Todes und des Verlustes begriffen, den Trauerschmerz durchlebt, sich an die veränderte Umwelt angepasst und der Verstorbenen einen neuen Platz zugewiesen. Eine besonders grauenhafte Vorstellung ist es für mich, eine reale Schuldlast mit mir tragen zu müssen. Wie das Nachbarsmädchen zum Beispiel, welches frisch aus der Fahrschule ein Kind überfuhr. Sie hatte nichts falsch gemacht, war nicht zu schnell, hatte nicht telefoniert oder war sonst irgendwie abgelenkt. Das Kind ist einfach, ohne zu schauen, mit dem Fahrrad aus einem Seitenweg auf die Straße gefahren. Das ist jetzt bestimmt 25 Jahre her und noch immer leidet sie an den Folgen dieses Unfalls. Ob ihr die Eltern des Kindes wohl je vergeben konnten, dass sie und ihr Sohn zur falschen Zeit am falschen Ort waren? Und wie ist es eigentlich mit Tätern, die ganz bewusst Leben auslöschen oder dies zumindest billigend in Kauf genommen haben? Es gibt trauernde Angehörige, die Tätern vergeben haben. Manche haben sogar Kontakt zueinander. Was für eine menschliche Größe, denke ich dann. Üblicherweise spielt Religion oder eine andere spirituelle Komponente in den Versöhnungsprozess hinein. Die meisten Menschen aber können diesen Weg nicht gehen. Hier braucht es vor allem eine als gerecht empfundene Strafe, um wenigstens ein bisschen Frieden zu finden. Was sind Voraussetzungen dafür, dass man einem Täter verzeihen kann? Chris Paul sagt, zunächst ein vollumfängliches Schuldgeständnis. Der Täter muss akzeptieren, dass er jemandem Schaden zugefügt hat. Um Verzeihung kann nur bitten, wer wirklich und wahrhaftig die Schuldzuweisung des Gegenübers annimmt und die Rolle des Täters akzeptiert. Dies bringt den allmächtigen Täter, der Herr über Leben und Tod war, in die Position eines Bittstellers und Unterlegenen. Ein Ungleichgewicht wird dadurch aufgehoben. Wenn deutlich wird, dass auch der Täter unter seiner Tat leidet, dass er genau begreift, was und wen er da anderen Menschen genommen hat, nur dann kann sich die Bindung, die der Schuldzusammenhang zwischen Täter und Opfer herstellt, lösen. Doch das ist nicht nur ein langer, sondern auch ein sehr schwer gehbarer Weg. In diesem Bereich gehört eigentlich auch noch eine Diskussion darüber, welches der Unterschied zwischen Verzeihen, Versöhnen und Vergeben ist. Und da haben wir noch nicht einmal über Vergeltung gesprochen, über den Unterschied von Strafe und Rache und was eigentlich Wiedergutmachung bedeutet. Ihr seht schon, wir kommen vom Hölzchen aufs Stöckchen. Wenn ihr euch tiefer mit dem Thema befassen wollt, dann schaut doch bitte auf die Shownotes. Da findet ihr Quellen und Literaturangaben. So, und nun wird es Zeit, nach dieser schweren Thematik mal zu schauen, was uns eigentlich das Trostreich zu bieten hat. Trostreich. Stufen von Hermann Hesse. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und Neubeginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden, wohl an den Herz nimm Abschied und gesunde. So, und zum Abschluss unserer Folge Trauer und Schuld. An dieser Stelle auch noch eine Leseempfehlung beziehungsweise gleichzeitig auch eine Serienempfehlung. Ich möchte euch das Buch Schuld von Ferdinand von Schirach ans Herz legen. Schirach ist Anwalt und hat im Laufe seiner Karriere das Thema Schuld in all seinen Facetten und Ausformungen erlebt. Schuldige, die sich nicht schuldig fühlen, Schuldige, die keine Schuld haben, zu Unrecht Beschuldigte, Unschuldige, die sich schuldig fühlen. In 15 Geschichten erzählt er davon. Einige davon wurden mit Moritz Bleibtreu ganz großartig verfilmt und als Serie aufgelegt. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Habt ihr Anregungen, Fragen, konstruktive Kritik, dann schreibt mir. Entweder über die Facebook-Seite oder über die Mailadresse dietrauersprechstunde@web.de. Quellenangaben findet ihr ebenfalls auf der Facebook-Seite, genauso wie auch die Links zu entsprechenden Organisationen sowie in den Shownotes auf meiner Webseite ella.de. Falls ihr diesen Podcast so wertvoll findet, dass ihr ihn unterstützen möchtet, findet ihr die entsprechenden Informationen ebenfalls auf meiner Webseite. Über einen Support freuen sich auch meine beiden vierbeinigen Kollegen, die mit mir mehrmals in der Woche unterwegs sind, um schwer demenzkranke Behinderte und auch Menschen auf dem letzten Weg zu begleiten. Infos dazu findet ihr ebenfalls auf ella.de. Ich freue mich drauf, von euch zu hören und auch auf unser nächstes Wiederhören. Musik Und denk dran, Tage werden nicht gezählt, Tage werden gewogen. Musik.